Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Die ganze Welt blickt dieser Tage nach Amerika. Es ist ja tatsächlich nicht ganz unwesentlich, was sich politisch dort ereignet, denn Amerika bestimmt zumindest einen großen Teil der Weltpolitik. Warum interessiert uns das im Musiksalon? Ja, auch deswegen, weil ja nicht geleugnet werden kann, dass Amerika auch einen großen Teil der Weltmusik, der Musikgeschichte der ganzen Welt in den vergangenen 100 Jahren mitbestimmt hat. Vor allem im Hinblick auf die sogenannte Unterhaltungsmusik. Aber auch die Kunstmusik ist natürlich nicht frei von amerikanischen Einflüssen geblieben. Grund genug, dass wir uns im Musiksalon heute einmal fragen, wie kam denn eigentlich die Kunstmusik nach Amerika? Und dabei spielt ein Name eine bedeutende Rolle, der des böhmischen Meisters Antonín Dvořák. Man weiß es, seine 9. und letzte der mehrsätzigen Symphonien, die er komponiert hat, sie heißt Symphonie aus der Neuen Welt und ist eine der populärsten Symphonien überhaupt im gesamten Repertoire. Viel gespielt, unzählige Male aufgenommen und ein Schlachtraus für alle reisenden Orchester und Dirigenten. Es ist tatsächlich eine der großen Symphonien der Musikgeschichte und sie hat einen eminenten Einfluss auf die amerikanische Musikgeschichte gehabt. Und das war eigentlich auch so geplant. Man sollte sie nicht Symphonie aus der Neuen Welt, sondern Symphonie für die Neue Welt nennen. Jedenfalls, wenn man schaut, wie viele amerikanische Komponisten der Zeit um und nach 1900 sich an Dvořák und dieser großen Symphonie orientiert haben. Bis zu einem gewissen Grad könnte man sagen, diese Symphonie, die in New York uraufgeführt wurde, hat den amerikanischen Komponisten so etwas wie einen Selbstbewusstseinsschub verschafft. Das stimmt und stimmt auch nicht ganz. Das wollen wir heute im Musiksalon genauer beleuchten. Diesen stürmischen Klängen hat sich Antonín Dvořák 1892 bei seinen amerikanischen Gastgebern vorgestellt. Es ist der Beginn seiner Vertonung des katholischen Tedeums. In 4 Sätzen gearbeitet wie eine Symphonie für Chor, Solisten und Orchester und eigentlich eine Notlösung. Die Geschichte ist die: 1892 kam Dvořák auf Einladung der Gründer des neuen Konservatoriums in New York in die neue Welt. Das Institut war deshalb ins Leben gerufen worden, weil man vermeiden wollte, dass amerikanische Komponisten auf jeden Fall nach Europa reisen mussten, um dort zu studieren. Man wollte ihnen ermöglichen, auf amerikanischem Grund und Boden ihr Handwerk zu erlernen. Dazu bedurfte es allerdings einiger Lehrerpersönlichkeiten aus der alten Welt. Und Dvorak war einer der populärsten Komponisten jener Ära und ihn wollte man ködern. Das erste Angebot für eine Konzerttournee hatte Antonín Dvořák schon in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts erreicht. Er hat alle diese Angebote abgelehnt. Schon London war ihm als Reiseziel eigentlich zu weit von seiner tschechischen Heimat entfernt. Aber in London, da fand ein Treffen mit der Gründerin des First National Conservatory in New York statt. Sie hieß Janet Ferber und hatte Dvořák bereits zuvor in einem intensiven Briefwechsel umgarnt. Dass sie ihn überreden konnte, tatsächlich für 2 Jahre nach Amerika zu kommen und die Musikausbildung in diesem New England Conservatory zu leiten, das hatte mit Geld zu tun. Ferber bot eine Gage von $15.000. Das entsprach damals in der österreich-ungarischen Währung 35.000 Gulden. Heute ist das eine Kaufkraft von etwa 500.000 €. Das schien Dvořák überzeugend. Zum Einstand sollte Dvořák gleich ein neues Werk präsentieren. Es galt ja den 400. Jahrestag der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus zu feiern und dafür sollte er eine Kantate liefern, und zwar eine Kantate auf die amerikanische Nationalflagge. Aber das Libretto zu The American Flag wurde nicht rechtzeitig fertig oder Dvořák hat es nicht rechtzeitig bekommen und er hat sich noch zu Hause daran gemacht, innerhalb weniger Tage sein Te Deum zu komponieren. Er wollte nicht mit leeren Händen erscheinen. Das Te Deum ist dann so wenig wie die Kantate, die er dann auch noch komponiert hat, zu Ehren von Kolumbus uraufgeführt worden bei der betreffenden Festveranstaltung. Ein paar Tage später aber in der Carnegie Hall. Ein Riesenerfolg gewesen, ein Riesenchor, 250 Sänger war daran beteiligt. Ein Jahr später, im Dezember 1893, da war Dvořák schon ein Jahr wohlbestallter Direktor des New England Conservatory, da hatte dann, ebenfalls in der Carnegie Hall, die Symphonie Nummer 9, die Symphonie in E-Moll aus der Neuen Welt, ihre Uraufführung. Die Musikkritiker meinten damals, Dvořák hätte mit diesem Stück, das ein triumphaler Erfolg gewesen ist, den Grundstein für die neue amerikanische Musik gelegt. Das war natürlich ein wenig euphorisch, aber es war nicht ganz falsch. Tatsächlich haben sich die ernsthaften Komponisten Amerikas bis zu diesem Zeitpunkt vor allem an den europäischen Vorbildern orientiert. Das, was der Kontinent an musikalischer Überlieferung zum Beispiel der Ureinwohner zu bieten hatte. Dafür hat man sich überhaupt nicht interessiert und Dvořák hat in seine amerikanische Symphonie nun ganz konsequent Melodien und Melodiefragmente eingearbeitet und das ist viel kommentiert worden, die er zum Beispiel in Sammlungen von Spirituals gefunden hat, also jener Musik, die die Nachfahren der afroamerikanischen Sklaven gemacht haben und die ja, wie wir wissen, dann im 20. Jahrhundert im Gegenschlag sozusagen die europäische Musik extrem mit beeinflusst hat. Bei Dvořák hören wir in der Symphonie, und das war wohl das erste Mal in der Musikgeschichte, tatsächlich Melodien, die von Spirituals zumindest beeinflusst waren. Dass diese Melodik nun zu symphonischen Ehren gekommen war, das war in Amerika schon eine kleine Sensation und war den amerikanischen Komponisten natürlich ein Ansporn, es Dvořák gleich zu tun. Tatsächlich ist ja unüberhörbar, dass die berühmte Englischhornmelodie der 9. Dvořák aus einem berühmten Spirituell sogar herauswachsen kann, wenn man es richtig kombiniert. Swing Low, Sweet Chariot, in unzähligen Bearbeitungen auch als Schlaflied für Kinder verwendet, lässt sich mit Dvořáks symphonischer Melodie wunderbar harmonisieren. Wenn man das so hört, dann versteht man natürlich, dass Dvořáks 9. in Amerika so etwas wie ein Nationalheiligtum werden musste. Die eben gehörte Melodie wurde im Bundesstaat Iowa sogar zur Nationalhymne. In Iowa, in einem Dorf namens Spillville, hat Antonín Dvořák sogar so etwas wie eine böhmische Kolonie gefunden. Da war ein richtiges böhmisches Dorf entstanden aus lauter Exilanten, die in Amerika Karriere machen wollten oder gemacht hatten. Und da hat sich Dvořák im Sommer 1893, also während der Ferien am Konservatorium, für 3 Monate zurückgezogen, um morgens in der Wenzelskirche, wie das Gotteshaus natürlich hieß, Orgel zu spielen, dann durch die Prärie, die unmittelbar hinter dem Dorf begann, zu wandern entlang des Flusses, und sich dort inspirieren zu lassen zu seinem Streichquartett in F-Dur, dem 2. bedeutenden Werk, das Dvořák in Amerika komponiert hatte. Es heißt das amerikanische Quartett, und die Anleihen bei der amerikanischen Volksmusik, die funktionieren genauso wie in der Symphonie, vielleicht sogar noch ein bisschen ungenierter. Hören wir einmal eine Spiritual-Melodie und dann den Beginn des Streichquartetts. Ein verblüffender Gleichklang, wie ich finde, und jedenfalls für die folgende Komponistengeneration, die in Amerika geboren war, höchst anregend und inspirierend. In der jüngsten Zeit hat man Musik einer farbigen amerikanischen Komponistin wiederentdeckt, die ganz deutlich bei Dvořák angeknüpft hat, aber einen eigenen Stil fand, der nicht nur nach Dvořák klingt, sondern auch ganz konsequent und viel, viel stärker, als es bei Dvořák der Fall war, die amerikanische Volksmusik einbindet in den symphonischen Stil. Florence Price heißt sie. Sie war tatsächlich die erste schwarze Komponistin und musikalisch eine Pionierin der genuinen US-amerikanischen Musik. Es ist ja gelungen, bei genauerem Hinhören tatsächlich das Missing Link zwischen Dvořáks neuer Weltmusik und der später so populären Melange aus Jazz und Klassik, sagen wir es mal so, aus der Werkstatt zum Beispiel eines George Gershwin zu erfinden. Thank you. Die erste Symphonie von Florence Price steht wie das große Vorbild, die Symphonie aus der Neuen Welt, in D-Moll. Und es ist auch nicht zu überhören, dass gewisse Gesten und Gestalten, die man bei Dvorak hören kann, auch bei Price nachhallen. Die Art und Weise, Melodien zu entwickeln und sie Steigerungen zuzuführen, die ist sehr ähnlich. Wenn auch die formale Beherrschung bei dem reifen Komponisten, der da weltberühmt aus der alten Welt in die neue gesegelt war, natürlich weitaus raffinierter war. Aber immerhin, vor strengen Ohren der amerikanischen Kritiker, konnte Florence Prices Musik durchaus bestehen. Zum ersten Mal gespielt wurde sie übrigens in einem Konzert, das ausschließlich Werken farbiger Komponisten gewidmet war. Die Komponistin war ja im Apartheidssystem aufgewachsen, Tochter eines Arztes, der weiße Patienten nur streng geheim behandeln durfte. Das war der Beginn der Symphonie in E-Moll, der Symphonie Nummer 1 von Florence Price. Wir sind da in der Exposition des ersten Satzes bis zum Seitenthema gelangt. Ja, und dieses Seitenthema können wir gleich in die Parallelstelle bei Dvorak überführen, ohne viel Mühe. Thank you. Auf die folgende Komponistengeneration in Amerika hat Antonín Dvořáks amerikanischer Erfolg also kräftig abgefärbt. Das ist nicht weiter verwunderlich. Was man viel weniger bedenkt, dass Dvořák zwar als berühmter europäischer Komponist und als eine Art Erlöser nach Amerika gekommen ist, aber ganz unbestellt war das klassische Feld, das symphonische Feld, das Feld der Kammermusik nicht, als er nach New York gekommen ist. Tatsächlich hat er nicht nur Anregungen der amerikanischen Volksmusik und vor allem der Spirituals aufgenommen, sondern sich auch daran orientiert, was die sogenannten ernsten Komponisten in Amerika so gemacht haben. Dvořák war ein genauer Beobachter, nicht nur von Musik, die aus dem Volk kam, sondern auch seiner Kunstmusikkollegen. Und es ist ihm nicht entgangen, dass es einen amerikanischen Komponisten namens George Chadwick gab, der etwa so alt war wie er, und der eine Symphonie komponiert hatte, in die bereits Amerikanismen eingeflossen waren, musikalischer Natur. Überdies gab es einen Komponisten namens Victor Herbert, eines der berühmtesten Stücke der amerikanischen Phase von Dvořák ist ja wohl das Cellokonzert, und das orientiert sich ganz offenkundig an den Cellokonzerten von Herbert, den die Musikfreunde im 20. Jahrhundert eher als amerikanischen Operettenkomponisten gekannt haben, also sozusagen einen Vorboten der kommenden uramerikanischen Musicals, der aber auch Sonaten und Konzerte klassischer Prägung geschrieben hat. Es gab aber noch einen damals ungemein populären Amerikaner, der sich symphonisch betätigt hat. Und das war Edward MacDowell. Seinen Namen kannte man auch in Europa. Unter anderem hat er bei der Weltausstellung in Paris 1889 sein zweites Klavierkonzert in D-Moll vorgestellt. Und das war ein Riesenerfolg. Es war auch in Deutschland gedruckt worden, und Dvořák kannte dieses Werk auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, als er seine amerikanische Symphonie aus der neuen Welt zu schreiben begann. Hören wir einen kurzen Ausschnitt aus MacDowells Konzert. Das Finale wächst da aus dunklen Regionen leidenschaftlich heraus, und da werden wir ein Motiv gleich wiedererkennen. Haben wir nun ein musikalisches Motiv gehört, das Kenner der Symphonie Nummer 9 von Dvořák natürlich sofort wiedererkannt haben. Wenn wir es einen Ton höher, also nicht in D-Moll, sondern in E-Moll spielen, dann klingt es tatsächlich wie das Hauptthema des vierten Satzes der 9. Symphonie, der Symphonie aus der neuen Welt. Da bleiben wir nun aber in unserem Vexierspiel. Was wir gerade vom Horn intoniert gehört haben, war nicht das Hauptthema von Dvořáks Finalsatz, sondern der Beginn der Ouvertüre von Heinrich Marschners Oper Hans Heiling. Heutzutage so gut wie unbekannt. Zu Zeiten von Dvořák wusste man allerdings, dass Marschner eines der Missing Links zwischen Karl Maria von Weber und Richard Wagner gewesen ist. Seine Opern waren noch nicht wie heute vergessen. Das heißt, wenn wir das berühmte Thema am Beginn des vierten Satzes der Symphonie aus der neuen Welt hören, dann hören wir Heinrich Marschner gefiltert durch Edward MacDowell. So seltsam sind die Verbindungslinien in der Musikgeschichte manchmal, was natürlich nichts an der Genialität jener Meister ändert, die ein solches Thema dann wirklich berühmt gemacht haben. Bevor wir aber noch zu Dvoraks Genialität gehen, bleiben wir noch ein bisschen bei Edward MacDowell, einer der interessantesten Komponisten jener Phase. Es war ja um diese Zeit dann schon der Beginn einer Aufstiegsphase für einen Komponisten, den die Musikwissenschaft dann immer wieder als allerersten genannt hat, wenn es darum ging, die Pioniere der echten amerikanischen Musik zu benennen. Das war Charles Ives. Und zeitgenössische Kritiker, die haben den Symphoniker Ives nahezu für verrückt erklärt und jedenfalls als Modeerscheinung abgetan. Edward MacDowell, das war ihr Mann, dem traute man zu, im Pantheon der amerikanischen Klassik zu thronen, sozusagen. Weit gefehlt, weltberühmt zu Lebzeiten, war MacDowell schon eine Generation nach seinem Tod vergessen. Immerhin, auf seinem Anwesen hat die Witwe MacDowells einen großen Campus eingerichtet, wo per Stipendium einige Komponisten und Vertreter anderer Kunstsparten ihre Sommer verbringen konnten. Unter anderem hat dort niemand geringerer als Leonard Bernstein sein großes Chorwerk Mass vollenden dürfen. So hat MacDowells Namen also doch noch ein bisschen die Musikgeschichte mitgeschrieben. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, was man aus Themen, die man bei anderen Kollegen vielleicht vorgefunden hat, so macht. Und da muss man nun sagen, warum ist denn nun diese 9. Symphonie von Dvorak allen Einflüssen, die wir jetzt aufgezeigt haben, zum Trotz so berühmt geworden? Warum ist sie eine der meistgespielten Symphonien der Musikgeschichte? Die Antwort ist, weil sie einfach auch ein geniales Stück und handwerklich hervorragend gemacht ist. Man kann ja sagen, Antonín Dvorak, der immer ein hervorragender Komponist gewesen ist, mit sehr, sehr vielen Einfällen und wie ihn auch die Zeitgenossen, etwa sein Förderer Johannes Brahms, beneidet haben, ist irgendwann der Knopf aufgegangen. Und zwar kann man sagen, zwischen der 6. und der 7. Symphonie. Ab der Symphonie Nummer 7 war Dvorak an der Spitze der zeitgenössischen Symphoniker angekommen. Originell, ungeheuer reich in der melodischen Erfindung, aber auch ein musikalischer Poet von Rang, der seinem Publikum Geschichten erzählt hat mit seiner Musik, der ihm Dramen vorgeführt hat, der Musik geschrieben hat, mit der man mitleben konnte. Und bei allen Zitaten von Spirituals und Motiven anderer Komponisten, was Dvorak aus den Vorlagen gemacht hat, das war einerseits dramatische, aufregende Musik, eine Klangerzählung, bei der man vom ersten bis zum letzten Ton gespannt zuhört. Und andererseits handwerklich, kompositionstechnisch eine der meisterhaftesten Symphonien der gesamten Musikgeschichte. Lassen Sie mich das anhand von ein oder zwei kleinen Beispielen demonstrieren. Hören wir einmal, wie diese berühmte Symphonie beginnt, mit einer rätselhaften, mythischen Stimmung, in der die Streicher ein Motiv dreimal präsentieren, gefolgt von einem Hornruf. Nun hat Antonín Dvorak nicht nur bei seinem Förderer Johannes Brahms, sondern vor allem auch bei Franz Liszt und dessen Tondichtungen gelernt, wie man aus einem knappen Motiv sozusagen dessen Gegenteil heraus destillieren kann. Die Musik ist dieselbe, der Charakter ändert sich diametral. Das ist natürlich ein Verfahren, das auch Brahms und Liszt bei Beethoven gelernt haben, das sie aber perfektioniert hatten, bevor Dvorak es übernahm. Hören wir, wie aus der kurzen Kombination der Cello-Phase mit dem Hornsignal jählings eine dramatische große Geste wird. Da Das wird plötzlich zu... In großem Schwung lässt Dvorak nun aus dieser Introduktion das berühmte Hauptthema des ersten Satzes seiner Symphonie herauswachsen und führt es in ähnlichen Verwandlungstechniken schwungvoll weiter. Raffiniert nützt er dann kleine Keimzellen aus seinen Motiven, um daraus vorwärts treibende Energie zu gewinnen. Daraus wächst nun wiederum das lyrische Seitenthema heraus, wiederum Musik, die ein wenig klingt wie ein Spirituell. Die Flöte führt es ein, es wird sofort wiederholt und auch hier wieder sofort setzt die Verwandlung ein. Es wird gesteigert und gleich wieder in einer triumphalen Forte-Variante präsentiert. Durch diese fortwährenden Verwandlungen und Steigerungen macht Dvorak die Symphonie zu einem Drama. Die einzelnen Gestalten treten quasi gegeneinander an und die Energie, die er jetzt gerade gewonnen hat, die führt uns direkt in den zentralen Bereich eines ersten Symphoniesatzes, nämlich in die sogenannte Durchführung. Der Knoten wird geschürzt. Die vorwärts treibende, verkürzte Variante des Themas kombiniert sich mit der breiteren, von der Trompete exponierten Variante. Und das Hauptthema der Symphonie versucht immer wieder aus diesem Schlamassel, der da immer verwirrender entsteht, aufzutauchen und stürzt gleich wieder zurück. Wir erleben das, was Alban Berg später anerkennend als eine der wichtigsten Errungenschaften der klassischen Durchführungstechniken bezeichnet hat, nämlich dass Themen Schicksale erleiden und deswegen hören wir auch so gern zu und die Sache wird spannend. So haben wir in diesem ungeheuer pittoresken Klangprozess also die Reprise erreicht, die Rückkehr des Hauptthemas. Und bis zuletzt züngeln die kleinen Varianten, die vorwärts treibenden Varianten der einzelnen Motivteile um die musikalische Entwicklung herum. Das wird ununterbrochen angeheizt. Ein ungeheuer dramatischer Effekt. Und wir erleben eine Symphonie als dramatische Erzählung. Und den Komponisten als rhetorisch perfekten Märchenerzähler. Diese Kombination aus Spontaneität der Erzählung, aus Leidenschaft, die da offensichtlich spricht, aus diesen dramatischen Prozessen, die da musikalisch hörbar werden, und einer minutiösen handwerklichen kompositorischen Arbeit. Diese Harmonie zwischen höchster Kunstfertigkeit und dringlichem erzählen wollen, das macht Dvorak zum genialen Komponisten und hebt ihn über die Zeitgenossen, die vielleicht auch gut, aber eben nicht so großartig gewesen sind. Und das macht Dvorak zum ebenbürtigen Meister neben dem Symphoniker Brahms und eigentlich zeitgleich auch schon zu einem erzählmächtigen Komponisten, wie es Richard Strauss mit seinen frühen symphonischen Dichtungen gewesen ist. Eine kleine Bemerkung vielleicht noch zum Abschluss. Wir haben viel davon gesprochen, wie viel amerikanisches Dvorak in dieser Symphonie aus der Neuen Welt zitiert. Tschechische Musikwissenschaftler haben darauf verwiesen, dass das vielleicht gar nicht so amerikanisch ist, was wir da zu hören bekommen, dass das vielleicht weniger mit den Spirituals zu tun hat, als mit dem, was Dvorak an Volksmusik in seiner eigentlichen böhmischen Heimat von Kindheit an gehört hat. So weit entfernt von Böhmen ist die neue Welt, die uns Dvorak musikalisch aufmacht, vielleicht gar nicht. Und Kenner von Prag wissen natürlich auch, dass es auf der Kleinseite eine Gasse gibt, die zur Burg hinaufführt, die Neue Welt heißt. Eine Symphonie aus der Neuen Welt erzählt vielleicht auch allerhand über Prag und die böhmische Heimat von Dvorak. Dazu passend vielleicht noch ein kleines Aperçu in Sachen der eminenten Variations- und Verwandlungstechnik, die Dvorak in dieser Symphonie über alle vier Sätze zieht. Das Hauptthema des ersten Satzes kehrt im dritten Satz, dem Scherzo, im Mittelteil nach Dur gewendet in einer entspannten Version wieder. Dazu hätte man allerdings auch in Eglau oder im Budweis tanzen können. Aber das nur am Rande. Interessant, vielleicht eine Aufnahme des Finalsatzes durch die Tschechische Philharmonie unter der Leitung ihres Chefdirigenten Karel Antschel zu hören, Anfang der 60er Jahre entstanden. Da kann man hören, wie ein bedeutender Dirigent strukturelle Klarheit über alles stellt und den Tonfall der Musik, also der neuen Welt, wie Dvorak sie verstanden hat, den beherrschen die Tschechen natürlich aus dem FF. Aber andererseits hat Antschel sie dazu angehalten, die Strukturen dieser Symphonie, die wir gehört haben, höchst komplex sind, messerscharf klarzulegen, ohne dabei den richtigen Zungenschlag außer Acht zu lassen und die Musik erzählerisch, dramaturgisch aufregend strömen zu lassen. Auf dem Höhepunkt des letzten Satzes, knapp vor Schluss, da zeigt sich der Kontrapunktige, der Kompositionsmeister Dvorak von seiner atemberaubenden Seite. Da schichtet er die verschiedenen Themen der Sätze seiner Symphonie in einer gigantischen Klangarchitektur übereinander. Ein kühner Moment und eigentlich auch so etwas wie ein Schlusspunkt hinter die abendländische Geschichte der Symphonik. Zur gleichen Zeit hat Gustav Mahler ja schon die symphonische Form zum Bersten gebracht. Und es ist vielleicht auch kein Zufall, dass Dvorak sich entschieden hat, nach dieser seiner symphonischen Meisterleistung in vier Sätzen nur noch nach dem Vorbild von Franz Liszt und vielleicht auch ein bisschen schon nach dem jungen Richard Strauss einsätzige Tondichtungen zu komponieren. Die neue Welt war auch musikhistorisch eröffnet.
Thank you. Thank you.
Die Tschechische Philharmonie unter Karel Anschal hat den Schlusspunkt unter unsere heutigen Betrachtungen über die Frage, wie kam denn die Musik nach Amerika gesetzt? Beantwortet hat sie es damit, dass man jedenfalls sagen kann, die Musik ist auch wieder zurückgekommen nach Europa. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.